israelische Cybersecurity.
Das ist eine Erfolgsgeschichte, ne?
Teil der Schwarzgruppe, kommt auch ursprünglich aus Israel.
Sehr viele Greyhats, die sozusagen tagsüber für die Verteidigung da sind und nachts dann aber auch mal gerne auf der anderen Seite sitzen und eben halt dann die nächste Ransomware an jemand anders schicken.
Willkommen bei Cybersecurity ist Chefsache, dem Podcast, der die digitale Welt auf den Prüfstand stellt. Cyberattacken nehmen rasant zu und Daten sind das wertvollste Gut der modernen Welt. Doch wie schützen wir, was uns am wichtigsten ist? Mit den neuesten Erkenntnissen, effektiven Strategien und praxisnahen Tipps zeigen wir, wie der digitale Raum sicherer gestaltet werden kann. Denn eines ist klar, Sicherheit ist nicht verhandelbar. Sie ist Chefsache.
Willkommen zurück zu Cybersecurity ist Chefsache. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Es geht um israelische Cybersecurity, denn vielleicht hat der ein oder andere es schon gehört, 10% vom globalen Cybersecurity-Markt kommt tatsächlich aus Israel. Wichtiger Disclaimer gleich vorab, wir wollen hier heute nicht politisch diskutieren, sondern wirklich mal schauen, was können wir eventuell aus anderen Ländern lernen, und Israel ist nun mal Vorreiter hier in dem Bereich Cyber. Deswegen wollen wir heute gemeinsam mal über das Thema israelische Cybersecurity reden. So, Nico, du warst tatsächlich ja auch schon mal vor Ort, deswegen würde ich dir tatsächlich das Wort gleich mal übergeben. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was so deine Erfahrungen waren.
Ja, also ich fand es immer sehr spannend, als ich durch die Vorfirmen, wo ich gewesen bin, viel mit israelischen Firmen zu tun habe, weil du hast schon erwähnt, viele Firmen kommen aus Israel und gerade auch aus dem OT-Security-Bereich haben sich da echt viele Firmen entwickelt im Bereich Rail, im Bereich Energieversorger und Co. Bin ich eine Zeit lang echt häufig in Israel gewesen, teilweise 2-3 Mal im Jahr. Und was ich da super spannend fand, ist eben halt, mal unabhängig von den Menschen, wie sie da leben, eben halt, wie sie sich mit diesem Thema Cyberangriffen auseinandersetzen müssen. Ne? Während wir hier heutzutage immer wieder sprechen, es gab einen Cyberangriff oder da ist jemand gehackt worden und so weiter, ist das immer bei denen eine ganz andere Realität. Ich hatte mal das Vergnügen, bei der Israel Electric Company dabei zu sein. Das ist sozusagen der lokale, kann man sagen, Energieversorger. Und da durfte ich mal in deren SOC reinschauen. Und das war für mich sehr beeindruckend. Das war so, ich müsste jetzt lügen, 5-6 Jahre her. Also wie es jetzt aussieht, kann ich leider nicht sagen. Da bist du dann in so einen Raum reingekommen, wie man es so klassisch kennt, so aus dem Fernsehen, mit ganz vielen Monitoren und irgendwelchen Icons, die da so hin und her springen, so alle Angriffe. Das war schon relativ fancy, aber das Allerfancyhafte war die Zahl, die oben drüber stand. Und zwar war da eine hohe 5-stellige Zahl. Und es waren so, glaube ich, 11.000, 12.000. Und ich habe dann damals die Verantwortliche gefragt, okay, sind das jetzt Angriffe aus einem Jahr? Sind das jetzt irgendwie potenzielle Dinge, die ihr bearbeiten müsst? Oder was bedeutet diese Zahl? Und dann bin ich fast vom Stuhl gefallen, als mir die Kollegin, die da vor Ort war, gesagt hat, nee, das sind gerade potenzielle Angriffe in Sekundentakt. Also da waren dann zu dem Zeitpunkt, wo ich da gewesen bin, knapp 11.000 in Anführungsstrichen Angriffe. Ne? Also soll jetzt nicht sagen, dass das jetzt tatsächlich alles Angriffe waren. Du kennst das ja auch. False Positive gibt es ja auch viele. Aber 11.000 pro Sekunde, da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wenn das so ein oder anderes Unternehmen treffen würde, ich weiß nicht.
Da ist einer manchmal schon genug.
Ich weiß nicht, wie das so reagieren wird, aber man muss ihm halt fairerweise auch sagen, und das sagte mir dann auch die Dame, du musst es eben halt mal von der Lokation sehen. Die Israelis haben eben halt, ich sag mal, rundherum keine Verbündete, in Anführungsstrichen, also Länder, denen die großartig helfen können oder wo sie jetzt, ich sag mal, Strom, Gas, was auch immer bekommen. Damals war schon im Gespräch, so eine Pipeline Richtung Zypern zu haben, beziehungsweise auch ein Kabel. Und die mussten sich mehr oder weniger selbst versorgen. Und das heißt, als Angreifer war für dich ein super wichtiger Punkt, eben halt dann die Infrastruktur anzugreifen. Und deswegen war dann für die ganz klar, wir müssen im Bereich Cyberangriffe uns ganz stark aufstellen, weil das ist das, was entsprechend für die super wichtig war, weil deren Angreifer oder in Anführungsstrichen den Menschen, die in dem Land schaden wollten, genau dadurch einen Impact hatten. Und da habe ich dann tatsächlich als Europäer erstmal geschluckt und habe gesagt, okay, krass. Und ich fand es aber auch super spannend, und da sprechen wir ja gleich nochmal drüber, wie aber auch dieses ganze Thema Cyber und Ausbildung in dem Land vorangetrieben wird. Ne? Weil wir wollen ja über das Thema sprechen, was können wir vielleicht von anderen Ländern lernen. Und da finde ich es eben halt super spannend, wie Israel eben halt mit dem ganzen Thema Cyber umgeht, im Verhältnis vielleicht auch zu anderen Ländern, gerade was die Ausbildung angeht.
Ja, weil du es gerade gesagt hast, ein sehr interessantes Thema, weil damit hat so für mich eigentlich auch alles irgendwie ein bisschen begonnen. Ich weiß nicht, ob du dich an Stuxnet erinnerst, an den Wurm, der damals die Uraneinreichungsanlagen im Iran letztendlich lahmgelegt hat. Da haben die ja Änderungen an der Architektur praktisch schon dadurch gemacht, ne, dass die Zentrifugen irgendwie langsamer oder schneller funktioniert haben und so weiter. Das war ja so der Ursprung davon, wo man erkannt hat, also zumindest kenne ich keinen anderen, der so populär war, dass man sozusagen auch durch Cyber-Infrastrukturen komplett lahmlegen kann. Und ich meine, es ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig bestätigt offiziell, dass das aus Israel kommt, aber es gibt ja da immer so ein bisschen einen Expertenkonsens, dass das doch irgendwas Israelisches beziehungsweise in Zusammenhang mit der USA sein könnte. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant, weil genau da dieses Thema letztendlich erstmalig aufgekommen ist.
Ja, und was bei Stuxnet auch so ein Thema war, und das fand ich auch super spannend, als ich vor Ort war, ist eben halt, dass ich am Ende ein Hardware manipuliert habe oder ich sag mal ein System manipuliert habe, aber nach außen der Anschein von den Instrumenten, von den Messtechniken erzeugt worden ist, dass alles in Ordnung war. Ich meine, da ist ja was ausgefallen und die Ingenieure damals, die haben natürlich sich immer gewundert, warum fallen die Zentrifugen aus, ne, und haben da nichts Schlimmes dabei vermutet, weil deren Messwerte alle vollkommen normal waren, ne? Und das zeigt eben halt auch gerade dieses Thema in der OT, dass eben halt ein Angriff nicht unbedingt immer das Sichtbare ist, beziehungsweise, dass du jetzt klassisch wie in der IT irgendeine Ransomware hast, wo dann irgendwie ein großes Schild kommt hier, du musst Lösegeld bezahlen, sondern dass gerade Angriffe auf die kritische Infrastruktur eher so im Verborgenen ablaufen und auch gerne mal so mit Fernschaltern beziehungsweise Timern ablaufen, dass eben halt du wieder von dem System runter bist und dass das dann selbstständig sich weiterentwickelt. Und das fand ich super spannend. Als ich nämlich in Israel vor Ort war, war ich auch bei dem Unternehmen CyberGym. Vielleicht kennt der ein oder andere das Unternehmen. Die machen tatsächlich Real-Life Blue- und Red-Teams und nicht eben halt mit Stift und Papier oder wie wir es auch häufig in Europa kennen, so, dass man irgendwie so virtuell irgendwas macht, sondern die haben tatsächlich Industrieanlagen, Schaltschränke, SPSen, all mögliches Equipment, haben die sozusagen in ein Bootcamp rein verfrachtet und greifen dann diese Anlagen wirklich an. Und dann gibt es immer klassisch Blue- und Red-Teaming, oder es gibt ein blaues Team, was sozusagen die Verteidiger ist und ein rotes Team, was die Angreifer sind, gibt es dann eben halt so ein Szenario, wo man das live testet. Und bei CyberGym testet zum Beispiel, oder bei CyberGym werden dann zum Beispiel auch das israelische Militär ausgebildet oder auch dann von dem Energieversorger waren die auch mit vor Ort, weil für die war es eben auch wichtig, diese Praxis dabei zu haben. Ne? Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein Thema. Ausbildung ist super wichtig. Es ist aber natürlich schwierig. Ich meine, du kennst das ja sicherlich auch von deinen Kunden, wenn du jetzt zu deinem Kunden gehst und sagst, hey, lass uns mal so ein Red-Teaming-Event machen und am besten noch bei dir in der Infrastruktur. Da freut sich wahrscheinlich jeder, wenn du das vorschlägst.
Ja, das ist wohl so. Das ist wohl so. Aber es ist total interessant, weil du jetzt gerade schon ein paar Firmennamen genannt hast. Es kommen ja super viele Unternehmen aus Israel, also gerade im Bereich Cyber. Also ich weiß nicht, immer jetzt hier ein paar zu nennen. Mir ist jetzt natürlich hier kein Werbepodcast, aber man kennt sie so CyberArk oder Wiz. Und tatsächlich auch sehr spannend XM Cyber. Das ist ja jetzt Teil der Schwarzgruppe, kommt auch ursprünglich aus Israel. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, was machen die anders? Warum kommen so viele erfolgreiche auch Unternehmen aus Israel, die eben in dem Bereich unterwegs sind? Und du hast es vorhin schon genannt. Der Ursprung sozusagen ist die 8200. Das ist die, ja, ich würde es jetzt mal mit der NSA vergleichen, so ein bisschen, um das so von der Gewichtung Ne, also ist ein Geheimdienst, hauptsächlich spezialisiert auf Cyber. Und genau, da hast du ja vorhin auch schon mal sozusagen ein bisschen was erzählt. Vielleicht magst du da direkt anschließen.
Ja, vor allen Dingen, um nochmal davor zu gehen, es beginnt eigentlich schon in der Schule. Mit 16 werden teilweise schon Leute gescoutet für die AD200 oder auch für andere Bereiche, weil eben halt, ich sag's mal ganz platt, ich sag ja schon immer in Deutschland, wir haben das Thema Medienkompetenz verkackt. In Israel ist das ein ganz anderes Thema. Ne? Also, was ich gut finde, und das hast du immer gemerkt, wenn du mit Leuten gesprochen hast, die Leute wissen, was eben halt digitale Infrastruktur bedeutet. Die Leute wissen auch, in Anführungsstrichen, wie man mit Social Media und Co. umgeht. Ne? Das meine ich jetzt gar nicht böse. Da alleine kann man wieder einen Podcast drüber machen, über das Thema Medienkompetenz, deswegen lassen wir das. Was ich damit aber sagen wollte, ist, das ist, was ich ja seit Jahren predige, dass Cybersecurity Teil der Gesellschaft ist, beziehungsweise Teil des Mindsets, darüber musst du bei denen sprechen. Das kriegst du, auf Deutsch gesagt, mit der Muttermilch aufgesogen. Und es gibt viele spannende Leute, die eben halt schon in der Schule sozusagen abgeworben werden für das Militär, die dann entsprechend in diese Einheit reinkommen. Und die Einheit hat eine sehr, sehr gute Ausbildung. Also von der Qualität her muss ich wirklich sagen, ich durfte tatsächlich mal dabei sein, mir mal so ein paar Tage anzuschauen, wie die ausgebildet werden. Und das ist wirklich krass. Also muss man wirklich sagen, klar kann man das jetzt schwer vergleichen mit einem Land wie Deutschland, wenn man sich mal überlegt, was diese Ausbildungskosten alleine sind. Aber da merkt man eben halt, für die war das von Anfang an wichtig, dass wir entsprechend Leute ausbilden und wie du schon sagst, die dann später vielleicht auch entsprechende Unternehmen gründen. Und ich hatte damals dann mal die Chance, den Leiter des Ausbildungsprogramms zu interviewen beziehungsweise mit dem zu sprechen. Und ich bin dann so typisch deutsch rangegangen oder ich sag mal so typisch, wie ich jemand bin. Deutsch ist vielleicht das falsche Wort, sondern einfach so, wie ich bin, so frech schnauzmäßig und habe den einfach so gesagt, hey, warum bildest du für zigtausende Dollars Leute aus, die danach dann in die freie Wirtschaft gehen, die dir dann wirklich nicht mehr helfen, die dann ihr nächstes Big Baby aufziehen und die dann entsprechend nicht mehr Militär sind? Und dann hat er mich angeguckt und hat so gesagt, ja, so nach dem Motto, ja, du bist eben halt ein dummer Deutscher, ne? Ich denke eben halt anders, ne? Ich denke eben halt so, ich gebe das Bestmögliche in die Ausbildung für Menschen, die mein Land auch später weiterhin unterstützen. Und das ist so dieser Change in meinem Kopf, der dann sich reingebohrt hat. Wir können ja mal später darüber sprechen, wie es bei uns zum Beispiel mit dem Militär ist, weil da hatten wir auch schon spannende Gespräche darüber, dass die Leute, die dann das Militär verlassen, die haben trotzdem immer noch irgendwie mit dem Militär zu tun. Und das, was die sozusagen dann später als Unternehmen entwickeln, das entwickeln die auch mit für ihr Land. Also die Technik oder die Dinge, die sie mitentwickeln, die Dinge, die gefunden werden, die werden dann später auch dem Land zur Verfügung gestellt und nicht nur eben halt anderen Ländern, die dann davon auch profitieren. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen auch dieses Gesamt, ich sag mal, Geflecht in Israel, wie diese Ausbildung stattfindet und auch wie wichtig diese Ausbildung ist. Und daraus entstehen dann eben halt, du hast schon ein paar erwähnt, viele Cybersecurity-Startups. Also ich war geplättet teilweise, wie viele Startups da an den Start gehen, weil eben halt auch echt viele da eine super Ausbildung genossen haben.
Ja, man muss sagen, die ist auch total prestigeträchtig. Also die Leute sind da auch sehr stolz drauf, wenn sie in diese Einheit kommen. Und es ist letztendlich am Ende auch ein Türöffner. Wenn man da einmal war, dann kann man so, also stehen einem einfach alle Tore offen. Nicht nur, weil man da gewisse Dinge lernt. Also man bekommt ja auch sehr früh Verantwortung beispielsweise, muss sehr lösungsorientiert auch versuchen zu arbeiten. Man bekommt richtige Herausforderungen. Bei uns in der Uni, und da sind wir jetzt auch schon so ein bisschen im Vergleich, ist ja vieles auch sehr theoretisch. Und da hat man halt wirklich mit Aufgaben zu tun, die für das Land relevant sind und wo dann auch am Ende ein richtiger Mehrwert dahinter steht. Es ist nicht nur sehr theoretisch, sondern es ist wirklich etwas Greifbares. Also es hat was von Elite-Uni, Start-up und irgendwie Geheimdienstkarriere. Und ich glaube, das macht es für viele junge Menschen einfach auch super spannend.
Ja, du sprichst gerade einen wichtigen Punkt an. Was ich nämlich auch gesehen habe, es war nicht so klassisch Militär, wie man es kennt, sondern es war eigentlich so wie ein Startup. Flache Hierarchien, jeder konnte da was sagen. Da war dann zum Beispiel jemand, der war 18 und hatte plötzlich irgendwie 40 Leute unter sich. Also das fand ich auch super spannend. Da ging es dann eben halt wirklich so gemeinsam für das Ziel. Und es war jetzt nicht wichtig, wer jetzt wie viel Rang oder wer jetzt wie viel Erfahrung hatte, sondern der die beste Idee hatte oder der das am besten erklären konnte, der hatte eben halt auch die Möglichkeit, das zu pitchen. Und ich glaube, das ist eben halt auch super wichtig, wenn wir von Cyber sprechen. Was heute noch sicher ist, ist morgen wieder unsicher. Und da kann man sich eben halt manchmal die Riesenprozesse und das Ganze drumherum eben halt auch nicht leisten, weil man eben halt eine gewisse Flexibilität braucht.
Ja, jetzt schon die erste ketzerische Frage, die mir da in den Kopf kommt. Weil wir ja vorhin gesagt haben, die fangen schon relativ früh an mit 16, die Leute zu scouten in den Schulen, junge Talente zu finden. Bist du der Meinung, dass wir in Deutschland weniger junge Talente haben, die das Potenzial hätten, Gleiches zu tun?
Ich könnte jetzt sagen, als Berater, it depends. Ich glaube tatsächlich, wir haben sehr, sehr viele Leute, die Bock haben, was zu machen. Das Problem ist nur, denen fehlt so ein bisschen die Idee, was sie tun können. Und dann sind wir mal ehrlich, ist dann bei uns auch die Realität, dass immer noch bei uns Zertifikate, irgendwelche tollen Ausbildungen oder was auch immer noch wichtig sind, ne? Allein darüber kann man jetzt auch wieder sprechen. Meine Meinung kennt jeder hier aus dem Podcast. Ich finde Zertifikate und auch irgendwelche Dinge, die man fortlaufend machen muss, irgendwelche Punkte sammeln, um dann zu beweisen, dass ich jetzt Cyber kann, schwachsinnig, aber ja. Ist gut, dass es sowas gibt. Aber ich habe ja auch jahrelang so, ich sag jetzt mal, Ausbildungsprogramme mitbegleitet, ne? Wo auch Quereinsteiger in den Bereich Cyber Security rein wollten. Und jedes Mal war immer das Thema, wie fange ich denn an? Und wer gibt mir denn die Chance? Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall eher das Problem haben, dass viele Leute dann so ein bisschen, ich sag mal, resignierter sind, weil sie nicht wirklich weiterkommen. Oder das andere Thema, was ich auch häufiger sehe, dann eben halt sich dann an Anführungsstrichen immer nur weitergebildet wird, ob das jetzt per KI ist, was ja jetzt noch extremer wird oder per YouTube oder was auch immer, aber dann trotzdem eben halt die Praxis fehlt und die Praxis ersetzt eben halt gar nichts, ne? Und deswegen glaube ich schon, dass wir viel, viel mehr machen müssten, weil wir viel Potenzial haben und wir alle reden doch immer über das Lieblingsthema Fachkräftemangel. Und ich meine, man sieht es an dem Beispiel, klar, man kann Israel und Deutschland nicht eins zu eins vergleichen, kleineres Land, andere Geschichten und so weiter. Und man kann natürlich auch froh sein, dass man dann sicherlich nicht so die Probleme hat, die Israel hat, in Anführungsstrichen, wie hier in Deutschland. Das muss man ja auch fairerweise sagen. Aber ich glaube schon, dass wir mehr Fokus, ob das jetzt Medienkompetenz heißt oder keine Ahnung, Cyberausbildung oder wie auch immer, dass wir das schon in den Schulen machen sollten. Denn dieses klassische Word, Excel, PowerPoint und Co., das ist zwar schön, dass man das weiß, aber am Ende, sage ich dir ganz ehrlich, haben wir jetzt dieses Thema Medienkompetenz verschlafen und verschlafen gerade wieder das nächste Thema, nämlich KI. Und um da jetzt den Satz noch abzuschließen, das sehe ich immer wieder auch als Familienvater. Viele Eltern verbieten dann ihren Kindern KI, weil sie sagen, ja, damit verblödest du ja. Aber was machen denn die Eltern? Die nutzen 24/7 KI. Und ich glaube, das ist dann auch wieder der falsche Weg. Also schwierig. Ich glaube tatsächlich, wir können mehr tun und wir müssen mehr tun, um auch jungen Leuten die Chance zu geben. Ist aber, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft relativ schwierig, wenn nicht auf der anderen Seite, sprich von den Arbeitgebern, nicht ein Stück weit auf die Leute dann auch zugegangen wird.
Ja. Ja, da würde ich tatsächlich genauso unterschreiben. Ich glaube auch, dass wir, weil wir jetzt ja ganz viel darüber sprechen, was wir uns sozusagen auch abschauen könnten. Ich glaube nicht, dass man das einfach eins zu eins kopieren kann, was dort in Israel derzeit gemacht wird, mit dieser Cyber-Einheit und so weiter auch, weil das da ja schon relativ speziell oder eine spezielle Kombination ist aus allem, ne? Also du hast halt eine entsprechende Kultur, Sicherheitslage, Risikobereitschaft und so weiter. Das sind ja alles Faktoren. Auch der entsprechende Kapitalmarkt, ne? Die haben sehr viel Venture Capital auch für diese Firmen beispielsweise, die dann wiederum zusammenspielen. Und das haben wir hier in Deutschland nicht so in der Form, ne? Ja, man könnte junge Talente mehr fördern. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den würde ich so mitnehmen. Das sollten wir mehr tun. Da bin ich ja auch in dem Bereich stark unterwegs, dass ich mehr Menschen versuche, gerade junge Menschen versuche, für den Cybersecurity-Bereich zu interessieren, weil das natürlich immer erstmal so ja mit dem verbunden wird, was man in der Schule lernt. Excel, PowerPoint, du hast es schon ganz richtig gesagt, da hat ja keiner Bock drauf, wenn das schon irgendwie das Ende der Fahnenstange ist. Das heißt, wenn du selber nicht motiviert bist, dich da irgendwie reinzuarbeiten, erklärt es dir aber halt auch keiner. Und das, was du in jungen Jahren lernst, das etabliert sich oder verankert sich ja viel mehr auch bei dir und das fällt dir dann später auch viel einfacher. So, und ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was man sich abschauen kann, dass man junge Leute einfach stärker auch fördert. Aber nichtsdestotrotz hat man natürlich auch so ein paar Punkte in Deutschland, die man berücksichtigen muss. Ne? Wir sind hier nicht so risikobereit. Das ist einfach auch so ein Stück weit unsere Mentalität, glaube ich. Und auch diese Geschwindigkeit durch die ganze Bürokratie und so weiter und so fort, ne? Du hast es gesagt gerade, da wird ewig lange in den Schulen diskutiert, soll man überhaupt ChatGPT einsetzen für Prüfungen und so weiter und so fort. Und in der Zeit haben andere Länder schon x Chatbots oder sowas selber in der Schule entwickelt. Und da sind wir halt super weit hinten dran einfach.
Aber jetzt auch mal vielleicht eine Frage an dich. Du hast noch keine Kinder. Wenn du jetzt in Anführungsstrichen ein Kind hättest und es wäre jetzt in einem Schulalter. Was würdest du dir denn am besten wünschen? Was müsste man denn den Kindern geben, um eben halt eine bessere Bildung zu bekommen? Weil ich glaube, dass das Hauptproblem, das Problem, das ist schon erkannt. Ich sehe aber auch so ein bisschen das Problem, dass es ja auch die Leute geben muss, die das dann auch in irgendeiner Form ausbilden. Und ich kann es jetzt zum Beispiel nur aus meiner Ausbildung sagen. Ich habe jetzt Fachinformatik gemacht, wo man sich so denkt, so Informatik, das ist ja schon was, das irgendwie bekannt ist. Mein Ausbild oder mein Lehrer damals in der Schule war Radio- und Fernsehtechniker, der dann sich irgendwie mit Mühe und Not mit irgendwelchen Fachbüchern Informatik beigebracht hat. Also ich glaube, da fing es doch schon an, ne, dass wir erstmal gucken müssen, wie schaffen wir das denn, dieses Wissen weiterzugeben? Und wie schaffen wir es denn auch, jetzt in dem Fall ein Kind da mit abzuholen, dass es eben halt nicht dann irgendwie eine langweilige PowerPoint-Präsentation ist oder keine Ahnung, du darfst jetzt nicht was bei Facebook hochladen, weil das ist ganz schlimm und das sieht dann jeder, hinzu, wir müssen eben halt diesen Mindset-Change hinbekommen. Und um noch das letzte Thema, weil das für mich auch so ein Herzensthema ist. Ich glaube, wir müssen auch den Kindern mehr zutrauen. Also ich sehe das ja selber auch als Elternteil. Man denkt immer, ja, das Kind, das weiß das alles nicht und man muss das Kind beschützen und es darf am liebsten gar nichts passieren. Ne? Es gibt ja viele Eltern, die ihr Kind auch am liebsten in Watte tupfen würden, wo ich dann immer auch denke, ist das vielleicht auch dann der richtige Weg, gerade auch so mit dem Internet. Man sagt ja immer das böse Internet, dass man dann in Anführungsstrichen dann alles irgendwie verbietet beziehungsweise alles dicht macht und dann am Ende das Kind in die Realität kommt und dann sieht, oh ja, das weltweite Internet, das hat doch noch andere Dinge zu bieten.
Ja, generell diese Trial-and-Error-Mentalität, die ist irgendwie auch nicht so richtig gewollt. Ne? Also entweder man macht das dann komplett so, wie der Lehrer das vorgibt. Andere Wege sind halt gar nicht so gewollt. Ich kann natürlich nur aus meiner Schulzeit sprechen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber da gab es halt immer genau einen Weg. Und dieses kreative Selbst auf Lösungen kommen wurde gar nicht so gefördert. Auf der anderen Seite darf man natürlich den Lehrern jetzt auch nicht die komplette Verantwortung dafür geben. Man merkt ja selber, wir haben jetzt Zeit, uns mit diesen ganzen neuen Technologien zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz sind wir halt einfach im IT-Bereich, weil er halt auch so vielfältig ist, total unterbesetzt letztendlich. Und dann irgendwie einen Lehrer zu finden, der da alle Bereiche irgendwie ein bisschen bespielen kann. Ich glaube, mir fällt kein anderer Bereich ein, also außer die IT, die so vielfältig ist. Also wir haben Compliance, Governance, dann haben wir irgendwie KI, dann ne, also auch alles, was so Richtung Ingenieurwesen geht, geht ja da auch mittlerweile schon rein und so weiter. Ne? Also es ist so vielfältig und da einen Unterricht zu designen, der dann irgendwie auch so das widerspiegelt und nicht nur aus Programmieren besteht, ist halt auch nicht ganz so einfach, muss man sagen. Also ich habe tatsächlich auch nicht die Lösung dafür. Ich versuche halt nur aus dem Bereich, wo ich unterwegs bin, da so ein bisschen das greifbarer zu gestalten und vielleicht so Neugier zu erwecken, aber da den Lehrern irgendwie die Aufgabe zu übertragen, den kompletten IT-Bereich da in ihren Unterricht, man hat Informatik vielleicht ein, zweimal die Woche oder so in einer normalen Schule, ich weiß es nicht, ist schon eine sehr große Aufgabe.
Also ich finde, du sprichst ein wichtiges Thema an und da möchte ich auch mal die Lanze für die Lehrkräfte brechen. Die haben so viel an Themen und müssen sich mit so vielen Dingen rumschlagen. Ich habe es ja nur in der Corona-Pandemie gesehen, zwei Freunde von mir oder auch Nachbarn sind Lehrer, die haben sich dann selber irgendwie iPads besorgen müssen, selber irgendwie Teams besorgen müssen und so weiter, weil die wollen das ja auch. Und ich bin voll bei dir, das kann nicht nur Aufgabe der Lehrkraft sein. Und da sage ich dir eben halt auch, und das ist aber auch das Thema, ne? Ich versuche das ja auch immer wieder anzusprechen, Hilfe anzubieten, als Experte sozusagen auch in die Schulen hinzugehen, das zu machen und so weiter. Aber es ist ja auch super schwierig, ne? Es gibt ja auch den lieben Noel zum Beispiel mit Hack for Goods, der das auch viel macht, auch in dem Bereich, der auch viel Arbeit da rein investiert, in Schulen das zu machen. Aber ich sehe immer wieder, es muss eben halt auch gewollt werden. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, wo ich sage, da müssen wir eben alle, wie ich es immer so schön sage, machen und Vollgas geben und sagen, wir helfen, wir unterstützen. Aber auf der anderen Seite muss es eben auch gewollt werden. Und das sehe ich leider ganz häufig, dass es eben auch nicht gewollt ist, dass man dann eben halt denkt, ja, okay, andere Themen sind wichtiger oder was auch immer. Ist immer ein schwieriges Thema. Aber wenn wir mal von der Schule weggehen, wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, was kann man vielleicht von Israel lernen, beziehungsweise auch generell aus solchen Ländern lernen, in Bezug jetzt auch auf Cyber und auch in Bezug auf das Mindset. Ich sehe das auch zum Beispiel schon dann im nächsten Step, nämlich Ausbildung. Ne? Da ist ja viel passiert, gerade was auf Studenten, auf studentischer Weise sind. Es gibt viele Universitäten oder Hochschulen, die jetzt das Thema Cyber aufgegriffen haben, die eigene Lehrstühle gemacht haben, beziehungsweise eigene Studiengänge gemacht haben. Da sehe ich relativ viel Bewegung, aber auf dem Bereich der klassischen Ausbildung leider nicht. Und das finde ich immer super schade, denn es gibt ja jetzt einen neuen Fachinformatiker, ich glaube für Digitalisierung oder so heißt der, glaube ich, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist ja genau das Richtige, wo dieses Thema Cyber auch mal reinkommen könnte. Und ich habe mit jemandem Internes gesprochen, der auch mit an diesem Thema gearbeitet hat. Und auch da ist wieder dieses Thema Cyber leider so ein bisschen unten durchgefallen, weil erstens die Ausbildungsbetriebe gesagt haben, ja, wir können das nicht so richtig ausbilden. Und dann auch die Schulen, also die Berufsschulen auch gesagt haben, wir können es auch nicht richtig ausbilden. Und ich glaube, da sieht man eben halt auch, dass dieses ganze Thema von der Schule, Ausbildung bis hin später in Job, ne? Irgendwie müssen wir neue Wege schaffen, wie wir dieses Thema besser transportieren können. Ja, und da habe ich auch noch keine richtige Lösung. Ich habe ja viel probiert, auch mit Trägern, die sozusagen das als Weiterbildungsmaßnahme machen für Jobeinsteiger und so weiter und so fort. Aber es ist, glaube ich, auch super schwierig. Und du hast es am Anfang auch gesagt, es ist eben halt auch super komplex. Es gibt eben halt nicht den einen Job, sondern es gibt ganz viele. Und muss man ja auch fairerweise sagen, das Thema MINT ist leider ja auch mit Frauen noch sehr unterrepräsentiert. Also es gibt leider auch viel zu wenige Frauen in dem Bereich. Und wenn man alleine es gab letztens mal so einen Vortrag, wo gesagt werden, 50% fehlen, ne, wo ich sage, wenn man alleine diese 50% der Frauen in MINT-Berufe reinkriegen würde, ne, das wird ja alleine schon helfen. Ne? Das wäre ja auch ein Thema. Ne? Vielleicht ist das ja auch die Lösung, einfach mehr Frauen in MINT-Berufe reinbringen oder, ich sag mal, die MINT-Berufe attraktiver machen für Frauen, dann hätte es ja auch noch eine Möglichkeit.
Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob ich meine Geschichte, wie ich in die Informatik gekommen bin, schon mal erzählt habe, aber das war auch mehr oder weniger durch Zufall. Also meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und ich wusste, das will ich nicht machen, weil die haben wirklich total blöde Arbeitszeiten und so war egal. Jedenfalls wusste ich, das will ich nicht machen, aber für alles andere war ich im Grunde offen. Ich hatte gar keine Ahnung, was ich machen soll und habe dann in der Bahn auf dem Weg zum Fußballstadion am Wochenende ein Plakat gesehen, wo man sich auf Asia-Management bewerben kann. Dann dachte ich mir so, okay, hört sich spannend an, irgendwie Management klingt wichtig, machen wir mal. So, dann habe ich mir auf dieser Veranstaltung das angehört und der Schuldirektor damals hat mir gesagt, ja, Asia-Management hat nicht so viel Zukunft, mach mal lieber Informatik. Jetzt heute weiß ich, der wollte den Informatikkurs voll bekommen, damit der stattfindet, weil Asia-Management hat nicht so viel Zukunft, weiß ich nicht, ob die Aussage noch so richtig ist, aber ja, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt das. So bin ich in die Informatik gekommen, also weil meine Eltern auf der anderen Seite standen, du musst dich jetzt langsam mal entscheiden und ich absolut keine Ahnung hatte und die Sommerferien fast zu Ende waren, habe ich dann Informatik gemacht und fand es dann tatsächlich auch total spannend. Ich meine, Wir haben auch direkt, sind wir eingestiegen mit Java-Programmierung. Und da muss ich sagen, ich hatte ja vorher so gar keine Berührungspunkte. Es wird teilweise da auch schon vorausgesetzt, dass du halt der Super-Nerd bist und eigentlich schon alles kannst und die Lehrer da im Grunde oder Dozenten im Grunde nur noch irgendwie ihren Haken drunter setzen, so passt, hast das Fach bestanden. Das war für mich tatsächlich eine große Herausforderung. Also man muss sich da schon echt durchkämpfen und ich glaube, da verliert man auch schon viele. Also generell so die Trennung zwischen Schule, Forschung, Praxis, das ist bei uns, glaube ich, einfach zu weit auseinander.
Total. Also ich habe mich ja auch bewusst für eine Ausbildung entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte die Praxis haben. Ich meine, es gibt ja jetzt auch duale Studenten und Co., die das ja auch genau dann aus diesem Grund machen. Aber es fand immer super wichtig, diesen Praxisaspekt. Und gerade wir beide wissen, dass in der Cyberwelt das Rad dreht sich gefühlt am Tag irgendwie 1000 Mal. Ne? Also teilweise kommen die neuen Nachrichten und die neuen Themen so schnell. Also man muss eben halt das auch wollen. Man muss eben halt auch da auf Zack bleiben und sich das auch entsprechend mit anspulen oder eben unseren Podcast hören, da ist man auch immer super informiert. kleiner Disclaimer. Aber es ist eben halt natürlich auch, wie du schon sagst, ein hartes Thema. Ne? Und wenn wir jetzt wieder auf dieses Kernthema zurückkommen, was können wir übernehmen, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir müssen ja Israel nicht kopieren, sondern wir müssen einfach gucken, was können wir in unserer Kultur und in unserem Land vielleicht adoptieren. Ne? Und da würde ich ganz klar sagen, das erste Thema, haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, ist eben halt auch ganz klar das Thema, dass wir entsprechend früh in der Bildung anfangen sollten, für diese Themen zu sensibilisieren. Denn wer früh anfängt und früh sich mit diesem Thema auseinandersetzt, wie du schon sagst, der weiß dann ja auch schon, was das ist. Ne? Auch da wieder, einige Podcast-Zuhörer kennen das ja schon, ne? Versuch mal jemanden außerhalb von unserem Job zu erklären, was wir machen. Ne? Ich habe damals spaßeshalber mal irgendwann den Spruch von meinen Kindern bekommen, ich bin der Feuerwehrmann des Internets. Ne? Und so bin ich dann auch immer vorgestellt worden. Aber es ist ja tatsächlich so. Wie erklärst du jemanden, der mit diesem ganzen Kosmos nichts zu tun hat? Und das ist ja auch gut so, ne? Weil jeder kann ja auch nicht mit diesem Thema zu tun haben, was wir eigentlich machen. Und würden wir das aber von Anfang an aus, ich sag jetzt mal, der Schule heraus mitgeben, dann müssten wir dieses Thema in der großen ganzen Fläche gar nicht mehr erklären. Dann müssten wir nicht mehr über Awareness sprechen, über Phishing oder was auch immer. Dann wäre das immer ein Thema, was ganz präsent von Anfang an mit dabei ist.
Ja. Plus, was die Israelis auch richtig machen, ist, die kriegen ja in der 80-200, kriegen die ja relativ früh auch schon Führungsverantwortung, ne? So kleinere Projekte, die sie dann leiten. Dadurch lernt man natürlich auch Ownership, Entscheidungsfähigkeit und auch das ganze Thema Geschwindigkeit, was wir halt auch so ein Stück weit missen. Also nicht falsch verstehen, das ist jetzt hier kein Deutschland-Bashing oder sowas. Es ist am Ende ein Vergleich. Also hier wird ja zum Beispiel sehr viel Wert auf Seniorität gelegt. Ne? Also man muss irgendwie teilweise schon 20 Jahre Erfahrung in einem Bereich haben, damit man überhaupt in Erwägung gezogen wird oder genommen wird, um in diesem Bereich dann arbeiten zu können, was halt auch schwierig ist, muss man ganz einfach sagen. Ne? Man hat hier teilweise lange Entscheidungswege und auch eine geringe Fehlertoleranz. Nichtsdestotrotz ist Deutschland da ja nicht schlecht. Also es geht ja nur darum, ne, wenn man jetzt wirklich dem Sahnehäubchen noch die Kirsche aufsetzen will, was kann man sich da noch abschauen? Und ich finde das auch immer gar nicht verkehrt, mal irgendwo anders zu schauen, okay, wie machen es die denn? Ah, da bin ich doch gar nicht drauf gekommen. Vielleicht können wir das ja für uns übernehmen.
Und ich glaube, das ist auch wichtig, ne? Ich habe es ja mehrfach erwähnt. Ich bin auch froh, in Anführungsstrichen, dass wir nicht die Lage haben, so wie in Israel. Ne? Also klar, ne? Also deswegen, von daher können wir das so froh sein, dass wir eben halt nicht so, ich sag mal, aufgebaut sein müssen, weil wir eben halt die Verteidigung in dem Sinne so durchziehen müssen. Aber ich glaube eben halt, und wie du schon gesagt hast, man kann eben halt schon mal rüber gucken und gucken, was könnte man dann adaptieren oder was könnte man dann auch bei uns entsprechend nutzen. Und man muss ja auch fairerweise, also das heißt, ja, gerade aus deren Startup-Szene, aus den Unternehmen, da kommen dann eben halt auch die Leute raus. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich A, ein Prestige und B, liegt es eben halt auch daran, weil man den Leuten da sehr, sehr viel Verantwortung auf einmal gibt. Klar, du musst es auch, weil, wie gesagt, es ist ja auch bei denen ein Thema, dass sie es müssen und auch gar nicht überlegen können, wie machen wir es, sondern die müssen immer sich ständig weiterentwickeln und ständig gucken, was sie tun können. Aber klar, es hilft natürlich auch im späteren Sinne dann weiterzukommen. Und wenn wir das jetzt mal in Anführungsstrichen vergleichen mit unserer Bundeswehr, und da hatten wir vor kurzem auch ein spannendes Gespräch. Ich habe tatsächlich auch in meiner beruflichen Laufbahn viel Soldaten entweder eingestellt oder auch jetzt in meinem Freundeskreis, beziehungsweise kenne ich auch viele. Und da ist es ja auch so, dass du in der Bundeswehr schon eine gewisse Ausbildung bekommst, die auch gar nicht schlecht ist, also das sagen alle, aber es dann eben halt an, ich sag jetzt mal, Bürokratiehürden scheitert, dass es da irgendwo weitergeht. Sei es, du wirst immer nicht mehr befördert, du hast jetzt schon deinen x-ten Schein gemacht und es geht nicht weiter. Und dann hast du eben halt Leute, die die Bundeswehr verlassen, auch nie im, ich sag mal, Negativen. Also ich mit vielen, mit denen spreche, die haben eine super Zeit, die sind auch super happy, dass sie das gemacht haben. Aber leider in Deutschland ist es eben halt nicht so, dass dieses Wissen wieder zurückfließt dann in die Bundeswehr. Also ich kenne viele, die dann ein Startup gegründet haben, die dann auch entsprechend sich selbstständig gemacht haben mit diesem Wissen, die weitergemacht haben, aber die vielleicht dieses Wissen, ich sag mal, auch gerne wieder zurückgeben möchten, aber es eben halt gar nicht so funktioniert. Und ich glaube, da ist so ein Thema, das sollten wir uns doch schon mal anschauen, wenn wir schon, ich sag mal, in die Leute investiert haben, in deren Ausbildung investiert haben und entsprechend die jetzt vielleicht in der freien Wirtschaft was Cooles entwickelt haben oder coole Ideen haben, dass die so ein bisschen wieder zurückfließen. Und ja, da tut die Bundeswehr sehr viel. Es gibt ja jetzt auch diesen Cyber Hub schon seit einigen Jahren oder Cyber Innovation Hub heißt das, glaube ich, wo sozusagen die Bundeswehr auch mit anderen Startups und anderen Firmen sozusagen zusammenarbeitet. Aber es ist eben lange noch nicht auf dem Niveau, wie es zum Beispiel Israel tut.
Ja. Ja, hier ist es generell einfach zu sehr getrennt voneinander. Das hast du schon ganz richtig gesagt, ne? Bundeswehr, Universitäten, Mittelstand, Startups, Behörden, das ist alles irgendwie so für sich. Aber so gemeinsame Synergien, dass das ja vielleicht auch auf anderem Wege wieder zurückkommt, ne? Das ist da irgendwie gar nicht so richtig verankert. Also es ist ja auch, wenn man jemanden, das ist jetzt ein ganz blödes plakatives Beispiel, aber wenn ich jetzt jemanden einen Gefallen tue, beispielsweise, ne, dann kann dieser, das, was man zurückbekommt, muss ja nicht unbedingt von der Person kommen, es kann ja auch auf anderem Wege wieder zurückkommen. Und so ähnlich ist es ja auch bei der Bundeswehr oder könnte es bei der Bundeswehr sein, ne? Die bilden die Leute aus, die Leute gründen dann am Ende Unternehmen mit dem, was sie da gelernt haben und am Ende versteuern sie das und das dient ja auch wieder dem Land respektive der Finanzierung der Bundeswehr. Also so diesen ganzheitlichen Gedanken, der fehlt mir halt momentan noch so ein bisschen. Kann auch sein, dass wir es nicht so mitbekommen in der Form, weil die Leute nicht so drüber reden. Nichtsdestotrotz ist das in Israel schon sehr beachtlich einfach, wie viele Unternehmen aus dieser Einheit entstehen. Man muss aber doch dazu sagen, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, es gibt ja auch die Wehrpflicht in Israel. Und das kann natürlich auch ein Punkt sein. Ich meine, sind wir ehrlich, ne? Wer den Krieg vom Bildschirm machen kann, ist das natürlich erstmal ein bisschen entspannter, als jetzt irgendwie direkt an der Front zu stehen. Kann sicherlich auch ein Punkt sein, warum viele sich dann doch lieber für 8200 entscheiden, als irgendwie für den Truppenübungsplatz.
Ja, und man muss auch fairerweise sagen, es gibt natürlich auch eine Kehrseite in Israel, da reden leider die wenigsten auch drüber. Ich habe in Israel auch sehr viele Greyheads kennengelernt, ne? Also Leute, für die nicht wissen, was ein Greyhead ist, die sozusagen tagsüber für die Verteidigung da sind und die helfen und nachts dann aber auch mal gerne auf der anderen Seite sitzen und eben halt dann die nächste Ransomware an jemand anders schicken, weil das Problem bei denen immer war, dass sie unterfordert waren. Also ich habe ja mit einigen dann auch gesprochen und gefragt, machst du es jetzt aus dem finanziellen Aspekt? Sicherlich auch, aber bei vielen war dann so die Aussage, nö, ich will es einfach ausprobieren. Ich will mich weiterentwickeln, ich will es weiter probieren. Und dann war dann immer so ein Running Gag, wenn ich dann wieder zurückgeflogen bin, naja, mal schauen, ob mich der Nächste wieder auf dem Kieker hat, so nach dem Motto. Das ist natürlich dann auch ein Stück weit eine Kehrseite der Medaille, wenn du die Leute ausbildest, denen das Wissen gibst, die aber dann nicht in Anführungsstrichen dieses Wissen einsetzen können oder performen können, die dann gegebenenfalls auch in eine andere Richtung abwickeln. Bei allem Lob, was wir jetzt natürlich auch über Israel ausgesprochen haben, darf man die andere Seite natürlich auch nicht vernachlässigen, dass es auch natürlich in Israel, genauso wie in jedem anderen Land, dann auch entsprechend Leute gibt, die dieses Wissen für andere Zwecke einsetzen, weil sie eben halt dann auch vielleicht finanziell damit besser dastehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, wenn wir dieses Thema auch ansprechen, was kann man besser machen? Ich glaube, das ist überall, wo es im öffentlichen Dienst ist, ne? Ich meine, es gibt ja jetzt die Teilstreitkräfte Cyber, ne, oder Cyberraum, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, also CIR heißen die ja, glaube ich. Da war es, glaube ich, 2024 so, dass jede fünfte Stelle vakant war, ne? Und das ist eben halt, ob das jetzt das BSI ist, ob es die Bundeswehr ist, ob es BND ist, BKA, was auch immer, alle in diesen öffentlichen Bereichen haben natürlich auch Probleme, weil einfach die Wirtschaft anders bezahlt. Ich glaube aber auch, das ist eben halt ein Thema, was auch mit zu diesem ganzen Thema mitgehört, dass man natürlich sich auch Gedanken machen muss, wie können wir das denn attraktiver gestalten? Weil nur zu sagen, das war ja früher mal so der Slogan, ja, bei uns kannst du die Tools nutzen, die du draußen nicht nutzen kannst. Ja, damit ziehst du heute, glaube ich, weniger Leute vom Hocker, weil es einfach dann viele andere Möglichkeiten gibt. Ich sage jetzt mal, legal ist das falsche Wort, aber kreativ solche Dinge auch einsetzen zu können.
Legal ist das falsche Wort, auch nicht schlecht. Das ist tatsächlich so. Also wir haben jetzt ja wirklich viele positive Sachen genannt, aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, hat alles halt auch eine Kehrseite. Das ist letztendlich immer so, ne? Wenn du jetzt jemanden ein Messer in die Hand drückst, der kann damit Gemüse schneiden, aber genauso gut kann man damit andere Dinge tun. Dementsprechend muss man da, glaube ich, einfach in dem Fall auch das Ganze zwar mitbedenken, aber letztendlich sind die Personen dafür dann auch ein Stück weit selbst verantwortlich.
Absolut. Und ich glaube, was auch immer wichtig ist, es ist eben halt nicht eine Aufgabe, die jetzt eben halt zack und wir machen sie, sondern es muss eben halt eine gewollte Aufgabe sein. Und wir alle, die jetzt vielleicht auch darüber mal lästern und sich jetzt denken, ah, wieder so eine Scheiße und warum machen wir das nicht so, sage ich immer so, ja, wir müssen es aber anpacken und machen, ne? Einfach tu, nicht meckern, sondern gibt immer so, früher in meinem Fitnessstudio gab es so einen Satz, nicht klagen, sondern klotzen, und das müssen wir eigentlich auch tun, ne? Gemeinsam dafür sorgen, dass wir aus dieser, ich sag jetzt mal, Falle rauskommen, dass Medienkompetenz so schlecht ist, dass die Ausbildung eben halt auch nicht auf dem Stand ist, wie du schon sagst, dass wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass das attraktiver gemacht wird. Das machen wir ja hier auch durch den Podcast, dass wir jungen Leuten zeigen, wie cool eigentlich so ein Thema sein kann und wie facettenreich das Thema sein kann. Aber es muss immer dann auch dann die Leute gibt, die es umsetzen, ne? Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass wir da hinkommen müssen, dass wir Leute, dass wir gemeinsam es umsetzen müssen und dass wir gemeinsam auch diesen Weg gehen müssen. Denn darauf zu warten, dass das ein anderer macht, ich glaube, das ist dann der falsche Weg.
Das hört sich fast schon nach den Final Words an. Tatsächlich kann ich das nur so unterschreiben. Also ich muss auch sagen, wir können sehr, sehr viel von Israel lernen. Und ich glaube auch, dass dieses Thema mit der frühen Verantwortungsübernahme, es muss ja nicht direkt im IT-Bereich sein, aber grundsätzlich bei Projekten und dann eben auch an echten Projekten, nicht nur hypothetisch, ne? Dieses Arbeiten unter Druck und so weiter. Das zu lernen, ich glaube, das kann schon auch so viel ändern und so viel Positives bewirken. Und ich glaube, das wäre einfach ein guter Anfang, den ich auch für realistisch sehe, um tatsächlich auch nachträglich was zu verbessern.
Meine, noch eine ganz provokative Frage zum Schluss, die ist mir gerade noch eingefallen, weil das habe ich damals nämlich auch dem Ausbildungsleiter gefragt. Glaubst du, dass wir in Deutschland wenn wir jetzt unendlich Geld hätten, es schaffen könnten, das zu lösen? Oder ist es tatsächlich eher eine Geschichte, wo wir das Mindset beziehungsweise die Gesellschaft hin verändern müssen? Ist das eine reine Geldfrage oder ist das eine Frage der Gemeinschaft und der Gesellschaft?
Ich glaube, dass es ein Gesellschaftsthema ist. Ich glaube, dass für eine nachhaltige Veränderung braucht es einfach ein paar Generationen, die das dann auch so leben. Mehr Geld auf Themen zu schmeißen, kann Probleme lösen. Dadurch, dass das aber eher in der Mentalität verankert ist. Wir bauen immer erst die Prozesse, bevor wir irgendwas Neues auf den Markt bringen, ne? Das ist ja genau das, was Israel anders macht. Die sagen, ja, komm, wir testen das jetzt. Hat nicht funktioniert, machen wir halt neu. Und hier fangen wir erstmal an. Dürfen wir das überhaupt? Ausnahme bestätigen die Regel. Also es gibt sicherlich auch andere, aber grundsätzlich sind hier Prozesse schon immer sehr, sehr wichtig und Regularien einzuhalten. Und ich glaube einfach, dass es schon eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, bis man das so aus der Mentalität rausbekommt. Dafür muss man es aber halt relativ früh schon etablieren. Also im Grunde ist da die Schule tatsächlich der richtige Ort. Aber Geld allein wird dieses Problem, denke ich, nicht lösen. Vor allem, wenn jetzt auf einmal so viel Geld zur Verfügung stehen würde, wäre dann da tatsächlich der Need noch so da, etwas zu ändern? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, wenn es den Leuten gut geht, dann geht es meistens eher bergab.
Ich glaube auch, dass du mit Geld am Ende es nur schaffen kannst, dir gewisse Strukturen aufzubauen, aber ohne ein Mindset-Change. Und das fängt eben halt, wie du schon gesagt hast, auch in der Schule an. Da wirst du es auch nicht schaffen. Ich glaube aber auch, dass wir uns gerne hinter diesem Faktor Geld verstecken. Ne? Also ja, Geld in dem Sinne, oder ist das falsche Wort, Budget nennt man es ja heutzutage so schön, ist ja Geld und Zeit. Ne? Also wir verstecken uns gerne hinter dieser Budgetfrage und sagen, wir haben kein Budget dafür, aber sich zu hinterfragen, was wir denn eigentlich dafür bräuchten, ist dann eben eine andere Frage. Und ich glaube, da bin ich dann voll bei dir, dass es nicht ohne diesen Mindset-Change oder ohne die Gesellschaft geht. Und das Finanzielle ist natürlich ein schöner Bonus dazu, aber bringt dir eben halt auch dann nicht die Nachhaltigkeit.
Ja, aber mich würde tatsächlich total interessieren, was die Community auch davon denkt und ob es vielleicht noch andere Länder gibt, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben vielleicht, wo wir gerade im Cyberbereich noch unheimlich viel von lernen können. Es gibt ja dann doch immer mal so Hidden Champions. Was machen die anders? Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Ideen aus der Community, was man vielleicht in den Schulen ändern könnte, ob das überhaupt der richtige Punkt ist. Wir haben das jetzt so festgelegt, vielleicht ist es auch gar nicht der richtige Ort, um Dinge zu ändern. Grundsätzlich bin ich aber immer ein Fan davon, die Verantwortung erstmal bei mir zu suchen. Das heißt, was kann ich dafür tun, dass sich Dinge ändern, ne? Da kann ich jetzt nur an Schulen gehen und selber irgendwas erzählen, in meinem Fall, und nicht zu sagen, ja, da müsste mal jemand was ändern, die Politik muss und die Schulen müssen und so weiter und so fort, weil dann passiert am Ende nichts.
So, ja, und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Satz, ne? Wir können nicht auf die Politik warten und hoffen, dass wir durch Regulatorik und Politik irgendwann zu dem Ergebnis kommen, sondern wir müssen selber es in die Hand nehmen. Und das finde ich auch, ist auch unsere Aufgabe. Wir können nicht immer alles von der Politik abhängig machen. Klar ist das wichtig, dass da ein Stück weit die Leitplanken kommen, aber am Ende müssen wir es eben halt umsetzen und nicht warten auf die Politik. Guck mal, sind wir zum Schluss auch nochmal politisch geworden.
Aber nur ein bisschen, einer Menge, wo man es noch vertragen kann. Ich weiß ja nicht, wann man den Podcast hört, eher morgens oder abends. Das heißt, man startet nicht direkt schlecht oder geht schlecht ins Bett. Also von daher.
Ja, ich würde auch sagen, es war eine super spannende Folge. Du hast schon erwähnt, schreibt gerne in die Kommentare auf LinkedIn, was ihr dazu denkt. Seht ihr das genauso wie wir? Oder sagt ihr, nee, das sehe ich anders. Ich würde das anders machen. Auch gerne, wenn ihr Bock habt, was zu ändern. Ich mache euch gerne den Kontakt zum Beispiel zu Noel von Hack for Goods. Der sucht immer Freiwillige, die Bock haben, an den Schulen was zu machen. Da entsteht auch gerade noch parallel ein anderes Projekt über das Thema Cyber Growing und Cyber Mobbing, was auch ein super wichtiges Thema ist. Also von daher, schreibt gerne rein, wenn ihr da Ideen habt oder Bock habt, was mitzugestalten, ne? Also mitmachen. Und von daher würde ich sagen, das war's von dieser Folge Cyber Security Chefsache. Und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.